Herzlich willkommen bei Podcast HD, heute zum Thema Remix in der Lehre, Open Educational Resources für die Hochschule. Und wir haben heute eingeladen Dr. Markus Daimann. Er ist akademischer Rat an der Fernuniversität Hagen und hat sich sehr stark mit diesem Thema beschäftigt, weshalb er auch bei unserer Leithausveranstaltung heute einen Vortrag halten wird. Herr Daimann, das Internet bietet ja wahnsinnig viele Möglichkeiten, die eigene Lehre zu bereichern. Bislang hatte das aber so eher, ich sag mal, ergänzenden Charakter. Man hat mal hier ein Bildchen zugeholt, mal hier ein PDF noch runtergeladen, ja. Dieser Mehrwert ist ja durchaus anerkannt und auch etabliert, aber jetzt kommen diese OERs, Open Educational Resources, um die Ecke. Und das geht ja über diese quantitative Aufstockung von Inhalt hinaus. Können Sie einmal kurz sagen, was ist da das Besondere?
Das Besondere ist, dass es wirklich eine neue Qualitätsstufe ist. Und ich muss dazu auch gleich sagen, es ist nicht, was jetzt gerade eben erst um die Ecke ist, sondern das ist eine spezifisch deutsche Wahrnehmung. Sondern das ist wesentlich älter, nämlich genau genommen, man datiert es auf das Jahr 2001 zurück, als das MIT in Boston, also das Massachusetts Institute of Technology, gesagt hat, ab sofort geben wir alle unsere Lernressourcen, Forschungsressourcen frei zur Verfügung. Das heißt, die haben sie entsprechend, und da kommen wir auch zum Kernpunkt von OER, das ist nämlich die Art der Lizenzierung. Also es geht nicht darum, einfach irgendwie ein PDF oder ein Video oder ein Podcast ins Netz zu stellen, sondern ich muss eine bestimmte Art der möglichst freien Lizenzierung daran packen, damit nämlich genau, wie es der Titel hier auch heißt, Remix in der Lehre, genau, dass dieses Remix greift. Ansonsten bleiben wir ja beim Standard-Urheberrecht und da darf ich eigentlich gar nichts oder muss den Autor, dann den Urheber, den Ersteller um Erlaubnis fragen, was immer ziemlich aufwendig ist. Und bei OER ist diese Freiheit von vornherein gegeben, also man hat da auch so ein nettes Wortspiel, nämlich, sonst spricht man ja von Copyright und das heißt dann eben Copyleft, also das mögen ja die Amerikaner gerne, dieses Play on Words, dieses Wortspiel, dass eben ich als Ersteller per Default oder per Lizenzierung dem, wer auch immer das sein mag, dem Nutzer gewisse Rechte zubillige.
Sie haben es gerade schon gesagt, wir sind in Deutschland ein bisschen hinterher. Es ist schon aus Amerika bekannt und auch es kommt aber jetzt so langsam gerade richtig in den Fokus und es bekommt auch eine Wichtigkeit. Welche übergeordnete Idee steckt denn dahinter? Wir kennen ja nicht nur Open Educational Resources, sondern vorher sind ja Open Source Software zum Beispiel. Kann man das da in diese Richtung auch einreihen?
Ja, da gibt es auf jeden Fall so eine Traditionslinie, die Open-Source-Bewegung mit angestoßen hat. Und es gibt auch radikale Verfechter, die sagen, man soll bei der Erstellung von OER möglichst Open-Source-Software verwenden. Also zum Beispiel OpenOffice und nicht Microsoft Office. Mhm. Weil nämlich dann bei einem Dokument schon gewisse lizenzrechtliche Probleme oder gewisse Kompatibilitätsschwierigkeiten drin sind, wenn ich mit Microsoft arbeite. Aber zurück zu Ihrer Frage, die dahinterstehende Idee ist, dass Wissen oder wie wir in Deutschland dann eher den Begriff der Bildung haben, dass das ein freies Gut sein sollte oder die Möglichkeit zur Bildung sollte möglichst umfassend, unbeschränkt, frei zur Verfügung sein. Und ähnlich wie die Luft, dass dann Informationen, ich spreche explizit von Information, nicht von Wissen, weil es ja nochmal ein Unterschied ist, aber Informationen sollten frei zugänglich sein, sodass jeder Mann, jede Frau die Chance hat, sich gemäß seiner oder ihrer Anlagen, Neigung, Motivation zu bilden. Das ist ja wieder ein sehr individueller Prozess, aber dass die gesellschaftlichen Voraussetzungen oder dass praktisch so eine Infrastruktur besteht, dass ich auf ganz viele Ressourcen zurückgreife und mir da ganz neue Möglichkeiten erschließe, mich zu bilden.
Ich nehme mal ganz stark an, dass Sie selber auch mit Open Educational Resources arbeiten. Was war denn so Ihr Moment oder was war denn der Moment, wo Sie gemerkt haben, Das lohnt sich, das funktioniert. Gab es da irgendwie so ein Aha-Erlebnis? Wann war das?
Ja, also ich bin schon seit einigen Jahren dann mit der Bewegung vertraut, habe da auch am Anfang in Projekten gearbeitet, wo wir versucht haben, Anleitungen zu schreiben, wie man OERs findet, erstellt und lizenziert. Und mein Aha-Erlebnis ist im Bereich von der Forschung, dass ich nämlich dann mir auch irgendwann überlegt habe, es ist sehr viel sinnvoller, meine Forschungsergebnisse, also meine Papers, frei lizenziert zu veröffentlichen. Und das habe ich dann gemacht. Da gibt es auch zum Glück in meinem Bereich, also Bildungswissenschaft, gibt es dann Journals, auch international anerkannt, die eben diese Freilizenz per Default haben. Und da habe ich dann veröffentlicht und habe dann einen ganz tollen Kontakt bekommen mit einem Kollegen aus den USA, der nämlich meinen Beitrag gelesen hat, fand das ganz interessant und wollte mit mir dann kooperieren. Hat mich dann in Mannhagen besucht und wir haben dann auch ein Kooperationsprojekt gehabt. Und meine These ist, dass das damit zusammenhängt, dass eben das PDF, mein Paper, frei zur Verfügung war und nicht hinter einer Paywall sich versteckt hat, also was man sonst kennt, wenn man recherchiert, findet einen interessanten Artikel, Abstract kann man noch lesen und dann steht da, zahle 50 oder 100 Dollar und das ist natürlich Schwachsinn. Also bei mir ist so stark der Fokus auf Open Access, weil ich da in der Forschung mit arbeite und da finde ich das eine ganz tolle Sache und lege sehr viel Wert drauf, dass alle meine Beiträge, ob es jetzt eben Papers sind oder Vorträge oder PowerPoints, dass ich die eben entsprechend frei lizenziert zur Verfügung stelle.
Und in diesem Zusammenhang habe ich bei Ihnen auch den Begriff Humboldtsches Bildungsideal gelesen.
Ja, genau. Also das ist ja auch meine These, mit der ich mich jetzt im Rahmen meiner Habilitation beschäftige, dass ich mir das mal genau angeguckt habe und dann das so formuliert habe, dass mit OER so eine Art digitaler Humanismus entsteht. Mhm. Nämlich, dass wir, wenn wir das klassische Bildungsideal von Humboldt nehmen, das ja sagt, dass Bildung dann entsteht, wenn ich mich möglichst umfassend mit mir und mit der Welt auseinandersetze, dass ich dann jetzt durch die OER eine unglaubliche Vielzahl an digitaler Weltrepräsentation habe. Und was man früher, so zum Beispiel bei Goethe, mit den Bildungsreisen nach Italien gemacht hat, ist heute dann über das ersetzt es natürlich nicht, auf gar keinen Fall, aber es ist so, dass ich ganz viele Möglichkeiten jetzt habe, Inhalte offen zu erreichen, um auch kulturelle Sprachgrenzen überwinden kann. Und für mich ist es wirklich ganz stark, auch mit der ganzen Ausprägung des OER-Diskurses, ist ganz stark dieses humanistische oder Humboldtsche Ideal zu erkennen.
Jetzt nehmen wir doch mal an, dass jemand noch nie mit diesen offenen und freien Ressourcen gearbeitet hat. Wo und wie kann denn diese Person die ersten Schritte tun und was würden Sie für den Einstieg empfehlen? Wo geht man hin? Das gibt es ja nicht an jeder Ecke, sage ich mal. Das kann man ja nicht bei großen Internetanbietern mal eben so in den Einkaufswagen packen.
Ja, aber lustigerweise ist es mittlerweile so, dass wenn ich einen der größten Internetgiganten nehme, nämlich Google, dass ich da sehr wohl OERs finden kann. Da muss man natürlich etwas genauer suchen. Also Google Suchmaschine funktioniert dann eben nicht so, dass ich jetzt irgendwie ein Stichwort da in das Suchfeld eingebe, sondern ich muss dann auf die erweiterte Suche gehen und da Google dankenswerterweise hat sich auch toll weiterentwickelt. Es war vor Jahren noch viel versteckter, die Funktion. Also es gab es schon längere Zeit, dass ich nämlich filtern kann nach der Art der Lizenzierung. Und die bekannteste Lizenz in dem Bereich ist die sogenannte Creative Commons Lizenz. Die ist ja auch sehr verbreitet im Musikbereich, also so Netzmusik. Da gibt es eben viele noch unbekannte Künstler, die sich Ruhm versprechen, erhoffen, indem sie dann sagen, wir haben noch keinen Plattenvertrag, wir stellen unsere Musik auf Plattformen wie Yamendo zur Verfügung und die sind alle frei lizenziert. Das heißt, die wollen ja, dass nicht nur die Leute das für den Privatgebrauch runterladen, sondern auch verbreiten, also ihren Freunden weitergeben oder vielleicht mal auf einer Party spielen. Das ist ja genau das Ziel. So ähnlich wie es bei mir ist mit meinen Papers. Ich will Reputation, ich will Verbreitung. Je mehr, desto besser. Das heißt, wenn man eben für seinen Zweck, zum Beispiel Vorbereitung eines Vortrags, dann nach Bildern sucht, dann geht man zu Google und kann dann eben filtern nach der Art der Lizenzierung. Also die Standardeinstellung ist natürlich urheberrechtlich geschützt. Das heißt, ich finde dann ganz viele, die meisten Bilder, aber die darf ich ja nicht ohne weiteres benutzen, weil mir ja die Nutzungsrechte fehlen. Wenn ich dann filter, dann kommen natürlich sehr viel weniger Bilder und vielleicht auch nicht die schönsten, aber dann habe ich ein Bild, das genau mir die Rechte erlaubt, nämlich das jetzt für meinen Vortrag zu verwenden, muss natürlich dann in der Lizenzbestimmung das entsprechend angeben. Und da ist ja immer Standard, ist dieses BY. Mhm. Das heißt, wer hat es erstellt? Und dann gibt es noch gewisse Einschränkungen, dass man es unter gleichen Bedingungen teilt, dieses Share Alike, für nicht kommerzielle Zwecke oder keine Derivate erstellt.
Mhm. Aber gibt es eine zentrale Community, sag ich mal, wo man vielleicht auch fachspezifisch hingehen kann und sich da gegenseitig die OERs zusammenzuschieben kann. Das gibt's auch, oder?
Nee, aber die Frage ist natürlich sehr naheliegend und sehr berechtigt, aber die gibt es für Deutschland noch nicht. Und okay. Ich bin da auch gerade in so einem Prozess, in so einem Lobbyprozess oder Lobbying-Prozess involviert, auch angetrieben von Wikimedia, dem Verein. In Berlin gibt es jetzt so eine Strategiegruppe, wo wir eben versuchen, Formulierungen zu finden für die Politik, dass sie sich mehr für OER stark macht. Und da ist genau dann auch der Punkt, was Sie gerade angesprochen haben, dass man eine zentrale OER-Plattform, eine Dachseite oder wie auch immer, eine zentrale Anlaufstelle schafft, wo dann eben auch nach Fächern gesondert aufgeteilt OERs zu finden sein können. Das gibt es Stand heute noch nicht. Also es gibt, um mal vielleicht ein anderes Beispiel zu geben, es gibt so Wiki-Angebote, also den Wiki-Educator zum Beispiel, oder es gibt für Lehrer das ZUM-Wiki, Zentrum für Unterrichtsmedien, auch sehr zu empfehlen. Das ist eine ganz tolle Gruppe, die eben auf Wiki-Basis ganz viele Unterrichtsmaterialien von ihrer Klasse, Physik 11. Klasse zum Beispiel, die alle Materialien da reinstellen. Die sind alle frei. Das ist aber so eine spezielle Community und das ist insgesamt ein Zeichen dafür, dass es noch den Status einer Graswurzelbewegung hat. Und man ist dann im Moment gerade dran, so den nächsten Schritt zu machen, also dieses Mainstreaming wäre das dann.
Mich würde jetzt noch interessieren, inwiefern gibt es eine qualitative Absicherung der Inhalte? Ich meine, das ist ja auch immer eine gewisse Gefahr, dass dadurch, dass jeder was einstellen kann und jeder publizieren kann, in Anführungszeichen, im Internet, wie findet denn eine Qualitätssicherung statt? Gibt es User-Feedbacks oder wie sieht das da aus?
Ja, das ist auch wieder eine sehr berechtigte Frage und lustigerweise ist es eins der Kerngegenargumente von den Bildungsverlagen, also den Schulbuchverlagen. Das habe ich auch schon oft erlebt, wo die dann bei irgendwelchen Veranstaltungen eingeladen wurden. Das ist denen ihr stärkstes Argument, weil die natürlich sehr viel Wert auf Qualitätssicherung legen und die haben ja so eine Art TÜV. Ne? Wird tausendmal geguckt, was dann in Schulbuch stehen darf, damit das arme Kind nicht so sehr verunsichert wird. Ich habe da eine bisschen andere Haltung dazu und ich denke, natürlich muss der Nutzer auch irgendwie dafür Sorge tragen, oder der Ersteller, dass das einigermaßen das einwandfrei ist, aber ich würde es auch nicht zu überbewerten. Natürlich gibt es dann die Community und das ist ja genau das Ziel, dass es diese Rückmeldeschleifen gibt. Das heißt, wenn Sie jetzt eine Präsentation ins Netz stellen, frei lizenziert, ich gucke mir das an, überarbeite die und merke dabei oder will die für meine Zwecke überarbeiten, merke da, es stimmt irgendwas nicht, dann kann ich, Betonung kann, sie anschreiben und sagen, Moment mal, da auf Seite oder Folie 3 stimmt was nicht. Das muss ich aber nicht und das damit steht und fällt natürlich. Also von der Idee her, das muss man ganz offen sagen, von der Idee her ist es natürlich möglich, in der Realität funktioniert das nicht immer so. Und da gibt es auch kritische Stimmen dazu, die genau auf den Punkt hinweisen, dass dieser Feedback-Loop nicht stattfindet. Weil von der Idee her sieht es so aus und so funktioniert es ja auch, glaube ich, bei Open Source Software, also bei Linux, die dann ne, so ein ausgeklügeltes System haben, da ist man noch nicht so weit, weil das noch nicht so die organisationale Basis hat, wie jetzt die Linux-Community. Das heißt, man ist da ein Stück weit darauf angewiesen, dass die Leute auch die Rückmeldung geben. Natürlich wäre es noch viel schöner, wenn man ähnlich so eine Infrastruktur hätte, wo es dann zum Beispiel bei Schulbüchern die Möglichkeit gibt, das den Fehler gleich auszumerzen. Und gerade bei digitalen oder E-Books ist es ja das Ziel, dass die viel schneller geändert werden. Weil jetzt bei den klassischen Schulbüchern, das habe ich auch schon mal gehört von einem Studierenden von mir, der da auch mal ein Schulbuch geschrieben hat, die haben dann Fehler gemeldet bekommen und bis dann die neue Auflage gedruckt ist und bis überhaupt der Verlag darauf reagiert. Also das ist also kann man sich nicht vorstellen. Ich denke, das liegt doch daran, die Fehler passieren, aber wir wollen sie ja verbessern. Aber es sind unglaubliche Verzögerungen und es scheint keinen so richtig zu interessieren. Und bei OER, wenn man das mal in so einer Infrastruktur gegossen hat, also so eine Art digitales Schulbuch, wo dann eben jederzeit die Fehler ausmerzen kann und dann wird es sofort aktualisiert, also ähnlich wie bei Wikipedia. Und dann kann man aus dieser Infrastruktur dann eben auf sein Gerät, auf sein E-Book-Reader dann die aktualisierte Version haben.
Was muss ich denn jetzt tun, um selbst Teil dieser, das ist ja eine Bewegung, also was muss ich denn tun, um da jetzt selbst Teil zu werden an dieser Bewegung? Wie sieht denn so das Starter-Kit gewissermaßen aus, um bei OERs einzusteigen?
Ich denke, am Anfang ist wichtig, und da arbeitet man auch schon seit Jahren dran, Aufklärung. Das heißt, man sollte sich nochmal informieren. Und da gibt es in Deutschland auch einige gute Berichte. Es gibt so ein paar White Papers für den Schulbereich. Gibt es ein sehr gutes, aktualisiert jetzt auch wieder, wo auch nochmal die Hintergründe dargelegt werden, die Ziele und so weiter. Ich habe in meiner Forschung jetzt verstärkt so auf den bildungsphilosophischen Teil eingegangen, wo ich mich nochmal stark mache, was wir ja schon angesprochen haben, auf dieses Humboldtsche Bildungsideal. Und das ist also der erste Schritt, dass ich mich nochmal informiere, damit ich, weil das Ziel ist für mich auch, dass das weitergetragen wird. Also dass wirklich eine Bewegung wird und so wie jetzt vielleicht die Umweltbewegung, wo man nur sich informiert, was ist denn in dem Fleisch von Aldi drin oder wie werden die Kühe gehalten, und das kann ja wohl nicht so sinnvoll sein. Und genauso ist es dann eben da, weil ich denke, viele wissen das gar nicht, wenn man sich mal den Irrsinn, also jetzt wieder aus der Wissenschaft gesprochen, den Irrsinn dieser Doppelfinanzierung vor Augen führt. Ich werde vom Steuerzahler bezahlt, arbeite an der Hochschule, schreibe einen tollen Artikel, muss an einen Verlag das geben, weil meine Reputation davon abhängt, dass das einen hohen Impact-Faktor hat. Dann gebe ich die Rechte ab, bekomme dafür keinen Cent, dass die den Artikel veröffentlichen, und die Bibliothek muss es dann nochmal zurückkaufen. Oder ich kriege dann eine Autorenkopie, aber wenn andere das nutzen wollen, müssen die dann eben viel Geld bezahlen. Das finde ich einfach einen unglaublichen Schwachsinn. Und deswegen ist der erste Schritt aber, dass man es auch versteht. Also ich bezeichne mich schon auch als Missionar, aber ich will die Leute nicht manipulieren, sondern mir geht es auch darum, dass man es versteht. Und ich habe da für mich einen ganz klaren Nutzen und den Sinn entdeckt für OER, und deswegen setze ich mich auch dafür ein. Und das würde ich dann jedem, der sich dafür interessiert, auch empfehlen, dass man für sich genau diesen Handlungsbedarf erkennt, und dann kann man auch viel gezielter loslegen und sich, also der nächste Schritt wäre dann, bin ich zum Beispiel Lehrer, erstelle ich dann eigene OERs, wo stelle ich die rein, auf welcher Plattform, und nutze ich natürlich auch eigene OERs. Aber der erste Schritt muss immer sein, Aufklärung, sich klar machen, was steckt dahinter und wo sehe ich da für mich den Nutzen.
Und wie schätzen Sie denn die Chancen ein, dass OERs denn auch tatsächlich in 5 bis 10 Jahren eine wichtige Rolle spielen? Sind wir da auf dem richtigen Weg? Ich sage jetzt mal, so eine Community, die vieles miteinander teilt und die sich diesen Bildungsidealen anschließt, setzt sich das durch? Ist das schon stark genug irgendwie in der Gesellschaft angekommen und implementiert? Setzt sich das an so einem monolithischen Betrieb wie der Universität auch durch?
Das ist eine sehr berechtigte Frage. Da muss man aber differenzieren. Und für den unteren Bereich, also für diese Graswurzelbewegung, da sehe ich es noch nicht. Da hat man immer noch Schwierigkeiten. Aber es gibt jetzt seit einigen Jahren von ganz oben, also top-down, nämlich von der Politik, gibt es da starkes Interesse, gerade auf internationaler Ebene. Also ich war jetzt im April auf einer großen Open Education Konferenz in Ljubljana. Und dort waren auch Vertreterinnen und Vertreter der Europäischen Kommission. Und dort wurde auch feierlich dann Opening Up Slovenia aus der Taufe gerufen. Also sie wollen das ganze Bildungssystem, wie konkret es auch aussieht, ist ja jetzt nicht so relevant. Aber es wurde auf jeden Fall dieses Label geboren, Opening Up Ljubljana. Und mit Präsenz der EU. Also man sieht da einen unglaublichen Druck, auch der EU, weil die hat es als Stellhebel entdeckt. Das ist natürlich jetzt stark neoliberal überformt. Das heißt, die verstehen Bildung als die Möglichkeit, anschlussfähig zu bleiben an den Wettbewerb, an die Globalisierung, an die Märkte in Asien und USA. Und da muss das verkrustete Bildungssystem geöffnet werden. Das heißt, sie setzen ganz stark auf OER und auf MOOCs, um die Bildung zu öffnen, um sogenannte bildungsferne Schichten zu erreichen, um mehr Menschen in die Bildung zu bringen. Also das ist ein ganz neoliberales Denken, das ich auch sehr kritisiere, aber das ist einfach so ein ganz starker Treiber, dass die EU sagt, wir müssen da ganz viel investieren. Und in Deutschland tut sich auch was. Es dauert nur seine Zeit, aber das habe ich auch jetzt so, denke ich, ganz gut verfolgt. Und ich war einmal eingeladen, das ist auch schon wieder 2 Jahre her, vom BMBF, sogenanntes Hearing oder Informationsgespräch zum Thema OER. Und daran hat man gesehen, das BMBF hat es auf dem Schirm. Die haben jetzt noch nicht dann die großen Initiativen gestartet, sondern die haben sich die ganze Information zusammengesaugt und haben dann versucht, intern das mal eine Position zu beschreiben. Und da rechnet man, dass die bald auch wieder was veröffentlicht werden, also auch mit der Kultusministerkonferenz zusammen. Da erwartet man im November so ein Papier, was dann nochmal für Deutschland, denke ich, wichtig sein wird, weil da so eine neue Richtung, eine Position formuliert wird. Und also es gibt immer noch ganz stark eben diese Graswurzelbewegung ganz unten und dann praktisch ganz oben tut sich viel. Und also das Ziel und das Spannende ist dann zu sehen, wie kommen die beiden zusammen, wie in der Mitte, was kristallisiert sich daraus. Und da hat man noch nicht so ein Bild, weil es muss ja dann irgendwann zusammenpassen und zusammengeführt werden.
Auf jeden Fall, OERs sind ein ganz wichtiger Bestandteil der Lehre, glaube ich. Und wir werden das Geschehen in der näheren und weiteren Zukunft aufmerksam beobachten. Ich danke Ihnen herzlich für dieses Gespräch heute.